Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Finanzier von Windkraftanlagen Procon ist pleite und die Bundesregierung möchte nun den Finanzmarkt regulieren, um die Kleinanleger zu schützen. Dazu soll der Handel mit risikoreichen Wertpapieren für Kleinanleger eingeschränkt bzw. sogar verboten werden. Für Großinvestoren soll diese Regel allerdings nicht gelten. Bedeuten die Pläne der Bundesregierung wirklich mehr Schutz für Anleger oder benachteiligt die Regierung damit Kleinanleger gegenüber Großinvestoren? Michael Meister gibt uns seine Einschätzung zu diesen Fragen. Er ist seit Dezember parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Ich sage schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Was sind denn die Pläne der Bundesregierung in Bezug auf Kleinanleger und risikoreiche Papiere an den Finanzmärkten genau?
Also ich glaube, wir haben in den normalen Finanzmärkten, in den Kapitalmärkten, wenn das mit Finanzinstitutionen stattfindet, der Handel oder das Geschäft, bereits sehr gute Regeln im Sinne des Verbraucherschutzes. Wir haben allerdings ein Defizit im sogenannten grauen Kapitalmarkt. Und an der Stelle sind wir ja noch im Sommer vergangenen Jahres tätig geworden, indem wir das Kapitalanlagegesetzbuch verabschiedet haben und dort der BaFin bereits die Möglichkeit eingeräumt haben, als Finanzaufsicht Produkte anzuschauen, nicht nur formal, sondern eben auch auf die Konsistenz des Inhalts zu schauen. Und in dieser Richtung wollen wir weiter vorangehen.
Jetzt sagt ja so eine alte Weisheit, wer hohe Gewinne an den Finanzmärkten erzielen will, der muss auch höhere Risiken eingehen. Inwieweit werden denn Ihrer Einschätzung nach Kleinanleger gegenüber Großinvestoren da benachteiligt?
Also zunächst muss man sagen, bei allen gesetzlichen Vorkehrungen, egal wie wir die treffen werden, müssen wir am Ende darauf setzen, dass wir einen mündigen Verbraucher vor uns haben, der das, was Sie eben beschrieben haben, Chancen und Risiken richtig einschätzen kann. Was wir tun können als Politik ist dafür sorgen, dass zum Zeitpunkt, wo der Verbraucher seine Entscheidung trifft, er eine vollständige Information hat. Eine Information, die künftig auch daraufhin geprüft werden kann, dass sie konsistent ist, dass also da mal überprüft wird, kann das, was da gesagt wird, überhaupt so sein. Dass die Information auch transparent darstellt und nicht irgendwo versteckte Hinweise liegen, die sich dann später erst zeigen. Aber wir können dafür sorgen, dass der Verbraucher sozusagen diese Entscheidungsgrundlage für sich verfügbar hat und die entsprechenden Anforderungen daran definieren und das auch überwachen. Was wir nicht abnehmen können dem Verbraucher, ist die Entscheidung, ob er investieren will oder nicht, wenn er die Information verfügbar hat.
Das klingt jetzt eher nach einer Transparenzkampagne als danach, die Freiheiten der Kleinanleger einzuschränken.
Gut, es gibt gewisse Produkte, wir haben das ja auch in der Vergangenheit etwa bei Hedgefonds gemacht, wo wir gesagt haben, dass in Hedgefonds direkt ein Kleinanleger nicht hineingehen soll, dass er aber die Möglichkeit hat, in einen Dachfonds zu gehen. Das zeigt ja schon, dass wir auch in der Vergangenheit eine gewisse Differenzierung vorgenommen haben zwischen institutionellen Investoren und den sogenannten Kleinanlegern. Und ich glaube, da muss man die einzelnen Produktgruppen anschauen, muss gucken, sind die für Kleininvestoren geeignet? Wenn ja, dann kann man das vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, erlauben. Und wenn es da Bedenken gibt, dann muss man eben überlegen, ob man sagt, das geht nur für Institutionelle und dann gibt es für den Kleinanleger den Weg, über die Institutionellen dort hineinzugehen.
Aber letztendlich wird bei den institutionellen Anlegern doch auch das Geld von Privatleuten eingesetzt. Warum wird da so ein Unterschied gemacht?
Ich glaube, man muss einfach schauen, inwieweit ist die Vorqualifikation gegeben. Da können wir bei dem normalen Privatinvestor eben nur die Informationen verfügbar machen und deren Qualität überprüfen. Wir können aber nicht einschätzen, inwieweit dieser Privatinvestor selbst über Kenntnisse verfügt. Bei einem institutionellen Investor können wir auch durch gesetzliche Vorgaben dessen Qualifikation und auch möglicherweise dessen Haftung einfordern.
Über die Pläne der Bundesregierung, Kleinanleger vor risikoreichen Geldanlagen zu schützen, habe ich mit Michael Meister gesprochen. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr, einen schönen Tag.
Eben hat uns der parlamentarische Staatssekretär Michael Meister einen Überblick gegeben, wieso die Regierung Risikofinanzierung für Kleinanleger einschränken will. Es sprechen jedoch auch allerhand Dinge gegen ein Verbot. Und über die spreche ich jetzt mit Hans-Peter Burghof. Er ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Ich sage schönen guten Tag.
Hallo.
Was beabsichtigt die Bundesregierung denn mit diesen Einschränkungen, die sie da geplant hat, Ihrer Meinung nach?
Zunächst mal befriedigt sie natürlich ein öffentliches Bedürfnis, nämlich jetzt Ruhe zu haben und aktiv zu wirken und im Grunde um die beste aller Welten zu erzeugen. Das ist natürlich, kommt bei manchen Wählern gut an. Es ist aber eigentlich keine gute Politik.
Die Regierung spricht vom Anlegerschutz im Sinne des Verbrauchers, aber an Finanzmärkten kann ja nur gewinnen, wer riskiert, sagt man so schön. Inwieweit werden Ihrer Einschätzung nach den Kleinanleger jetzt gegenüber Großinvestoren benachteiligt?
Also wenn man wirklich riskante Produkte für Kleinanleger verbietet, und da müssen wir ja dann auch noch weitergehen, man müsste Aktien verbieten, weil die ja nun auch manchmal ganz schön rauf und runter gehen, müsste alles Mögliche dem Kleinanleger verbieten, weil es riskant sein könnte, dann führt das natürlich dazu, dass die Kleinanleger ihr Geld einfach nicht mehr sinnvoll anlegen können. Zu einer sinnvollen Geldanlage gehört einerseits, dass man durchaus auch riskante Titel kauft und dass man andererseits gut streut. Das muss man natürlich dann auch machen. Und um sowas herzustellen, so eine Situation herzustellen, müssen einem eigentlich auch viele Anlagemöglichkeiten offenstehen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann zahlt der Kleinanleger die Zeche. Aus Sicht der Politik ist das vielleicht ganz gut. So wird der Kleinanleger gezwungen, Staatsanleihen zu kaufen, auf die es überhaupt keine Rendite gibt. Und dass die jetzt nicht riskant wären, das ist leider auch nicht der Fall. Wir haben gesehen am Beispiel Griechenlands, dass das auch mal schiefgehen kann.
Großinvestoren sind von den Plänen der Bundesregierung ja nicht betroffen und können weiterhin mit dem Geld kleiner Anleger risikoreiche Investments tätigen. Michael Meister, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sagt, dass institutionelle Investoren besser für den Finanzhandel qualifiziert sind. Ist das Ihrer Meinung nach richtig?
Manchmal ja, manchmal nein. Man schimpft ja immer über sogenannte Hausfrauenhofs. Das heißt also Börsenbubbles, die entstehen, weil die Hausfrauen da alle drauf aufspringen. Ich glaube, dass die Börsenhändler selber viel anfälliger für solche psychologischen Effekte sind, solches Herdenverhalten ist in die eine oder andere Richtung, dass sie sowohl euphorischer sind, weil das ist ihr Leben, und andererseits aber auch panischer sind, wenn es denn schief geht. Also Börsenhändler haben natürlich einen Vorsprung, was Kenntnis angeht, aber sie haben auch ihre ganz typischen Schwächen. Und manchmal kann man sagen, ein Privatanleger, der mit größerem Abstand an die Dinge rankommt, ist vielleicht doch ein bisschen immuner gegen manche Schwächen.
Aber wenn es für den Privatanleger um sein gesamtes Erspartes geht, dann ist das ja auch nicht unbedingt der Fall, oder?
Ja, das ist richtig. Deswegen muss der Privatanleger sein gesamtes Erspartes auch nach Möglichkeit entweder 100%ig sicher anlegen. Aber da wissen wir, im Moment gibt es darauf null Zins. Das ist also etwas, wo man gar kein Geld mehr bei verdient und wo man gegenüber der Inflation sogar Geld verliert. Da zahlen sie für. Oder aber er muss es gut streuen. Und dann geht es ja nie um sein ganzes Erspartes, sondern immer nur um einen kleinen Teil seines Erspartes, wenn dann bei einem Unternehmen oder bei irgendeinem Investment etwas schief geht.
Welchen politischen Umgang mit Risiken an Finanzmärkten sehen Sie denn alternativ zu einseitigen Verboten?
Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man dem Privatanleger klar macht, dass er sein Geld entsprechend kompetent gestreut anlegen muss. Das ist natürlich Bildungsvermittlung, die ist natürlich viel mühsamer und dauert viel länger als das simple Verbot. Aber es führt natürlich dazu, dass der Kapitalanleger, der Kleinanleger, auch irgendwie noch einen fairen Anteil am Wirtschaftswachstum unseres Landes erhält. Dass er also nicht nur einfach über den Tisch gezogen wird, und das wird er im Moment mit deutschen Staatsanleihen zum Beispiel und mit anderen risikolosen Titeln, sondern dass er eine Chance hat, eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Andernfalls muss er sich halt immer auf Intermediäre verlassen, auf Banken, auf Fonds und hoffen, dass die ihm von dem Gewinn, den sie dann vielleicht machen, möglichst großen Anteil noch abgeben. Aber warum sollten die das tun?
Also Bildung statt Verbote für Kleinanleger fordert der Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen Hans-Peter Burkhoff. Er ist an der Universität Hohenheim und war bei mir im Gespräch. Ich sage herzlichen Dank.
Bitteschön. Tschüss.
Die Regierung arbeitet an einer neuen Finanzmarktregulierung. Grund dafür ist die Insolvenz des Windenergiefinanzierers Procon. Berlin beabsichtigt nun explizit Kleinanleger vor den Risiken des Finanzmarkts zu schützen. Das will die Regierung erreichen, indem sie risikoreiche Investitionen für Kleinanleger einschränkt bzw. sogar verbietet. Bedeuten die Pläne der Bundesregierung wirklich mehr Schutz für die Anleger oder benachteiligt die Regierung damit Kleinanleger gegenüber Großinvestoren? Mit dem Finanzexperten Dirk Müller spreche ich jetzt über die Reaktion der Bundesregierung auf die Procon-Insolvenz und darüber, was eigentlich überhaupt unter dem Begriff Risikofinanzierung fällt. Ich sage schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Was fällt denn eigentlich unter dem Begriff Risikofinanzierung?
Naja, erstmal würde ich darunter alle Finanzierungsformen wählen, denn es eine risikolose Finanzierungsform gibt es nicht. Das ist nur die Frage, was ist gefährlicher als eine andere Finanzierung. Immer wenn ich mich an irgendwas beteilige, kann das auch schief gehen oder dann kann das auch mein Geld kosten. Und jetzt gibt es Dinge, die relativ wenig Risiko beinhalten und andere beinhalten viel Risiko. Aber irgendein Risiko haben die alle. Selbst wenn ich eine Bundesstaatsanleihe kaufe, habe ich immer noch das Restrisiko, dass der Staat das eines Tages irgendwann nicht zurückzahlen kann, was ja in der Geschichte schon einige Mal der Fall war. Also risikofreie Anlagen, die auch noch Rendite bringen, das muss man sich abschminken, das gibt's einfach nicht.
Jetzt sagt ja so eine alte Weisheit, wer kein Risiko eingeht, der hat auch keinen Gewinn. Welche Rolle spielt denn das Risiko?
Risiko und Rendite sind eineiige Zwillinge. Je höher das Risiko, umso höher die Rendite und umgekehrt. Wenn Ihnen jemand eine hohe Rendite verspricht, aber es wäre angeblich kein Risiko da, vergessen, das ist eine Scharlatanerie. Und das war bei Procon der Fall. Die haben hohe Renditen versprochen und gesagt, es ist kein Risiko dabei. Und das stimmt einfach nicht. Wenn es kein Risiko wäre, warum sollen die dann 6 oder 8% ausschütten? Wenn das so risikofrei wäre, dann würde jede Bank Ihnen das Geld für 1 oder 2% leihen, weil die Bank hätte dann genug Ertrag, weil sie ja kein Risiko hat. Aber sie macht es nicht. Warum? Weil das Risiko zu hoch ist. Also müssen sie Leute finden, die bereit sind, für 6-8% dieses Geld einzulegen. Und warum verlangen die 6-8%? Warum kriegen sie das Geld nicht billiger? Weil das Risiko zu hoch ist. Also in dem Moment, wo so eine hohe Rendite im Raum steht, ist immer auch ein entsprechendes Risiko dahinter. Sonst würde es immer wieder Profis geben, die es eben zu billigeren Zinsen demjenigen anbieten würden. Das ist aber nicht der Fall.
Jetzt ist ja Procon nicht der erste Fall, in dem, jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, eine Firma zum Grab von Ersparnissen wird. Was läuft da schief?
Ja, das läuft schief, dass da Unternehmen auf die Kleinanleger zulaufen, denen per Postwurfsendung, per E-Mail, per ungefragtem Fax und ähnlichem wilde Versprechungen machen, die in das verpackt sind, was die Anleger auch gerne lesen und gerne hören, locken die Anleger mit rein, die unbedarft sind, oft die Dinge gar nicht richtig verstehen. Wer weiß denn schon wirklich von Anlegerseite, was ein Genussrecht ist, was für Konstrukte dahinter stehen? Und man lässt sich dann auf diesen schönen Schein ein, legt sein Geld an, freut sich eine Zeit lang. Ich habe schon vor Jahren, haben mir Leute gesagt, Mensch, wohl klasse Sache, und ich mein Geld angelegt. Ich habe damals vorgewarnt, habe gesagt, das stinkt von vorne bis hin, das wird ein Schneeballsystem sein. Und nein, ich habe jetzt schon ein paar Mal mein Geld bekommen, ja, und jetzt ist das Geld weg und das Gejammer groß. Das ist von vornherein eigentlich absehbar, nur einfach für den Laien nicht. Der Laie kann das ganz, ganz schwer, das zu unterscheiden. Und hier ist es tatsächlich dringend geboten, dass der Staat hier den Schutz der Kleinanleger bewerkstelligt, denn es versaut den gesamten Kapitalmarkt. Die Leute trauen am Ende niemandem mehr. Deshalb müssen die schwarzen Schafe und die riskanten Produkte, die extrem auf die Kleinanleger zugeschnitten sind, reduziert werden. Oder der Kleinanleger muss da geschützt werden, dass er dann nicht blind reinläuft, denn jedes Mal sind es die kleinen Unerfahrenen, die dann ihre Altersvorsorge mit sowas verlieren. Die Profis fassen so einen Kram dann erst gar nicht an oder wissen um welches Risiko und tun das dann ganz bewusst mit hoher Renditeerwartung, wissen aber, was sie tun, aber die Kleinanleger wissen es in der Regel nicht, erwarten 8% und sind überzeugt davon, dass sie kein Risiko tragen.
Warum setzt denn die Bundesregierung denn ausgerechnet auf Verbote und nicht auf sowas wie eine Transparenzkampagne oder mehr Bildung für Kleinanleger?
Da frage ich Sie umgekehrt, warum verbieten wir Giftstoffe in Lebensmitteln? Es würde vollkommen ausreichen, die Bürger zu informieren, dass in dem einen oder anderen Lebensmittel auch durchaus Giftstoffe drin sein können. Wir verbieten es, weil der Bürger eben geschützt werden muss, weil er oftmals gar nicht die Möglichkeit hat, das zu durchdringen und bei jedem Lebensmittel zu prüfen, ob da Giftstoffe drin sind. Und das ist hier genauso. Hier müssen einfach Produkte, die sehr gefährlich für die Kleinanleger sind, da reicht es manchmal einfach nicht mehr, einen allgemeinen Gefahrenhinweis zu geben, Achtung, sowas könnte gefährlich sein, ihr müsst da halt mal gucken, sondern da muss man die einfach auch, die Bürger davor schützen. Das schon durchaus für sinnvoll.
Über die Pläne der Bundesregierung, Kleinanleger vor risikoreichen Geldanlagen zu schützen, habe ich mit Dirk Müller gesprochen. Er ist Finanzexperte, Börsenmakler und Buchautor. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.